Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 160 am 17. Oktober 2024. Ich bin Kerstin Kuhnekatz und heute spreche ich mit Professor Dr. Anja Rosen. Wir steigen ein ins Gespräch.
Herzlich willkommen im Architekturfunk, Anja Rosen. Sie sind Architektin und Geschäftsführerin und Partnerin der C5 GmbH, einem Fachplanungsbüro für nachhaltiges Bauen und Zertifizierung in Münster. Sie sind außerdem Professorin an der FH Münster am Department Baukonstruktion. Und sie sind aktiv für eine Klima- und Ressourcenwende in der Bauwirtschaft. Unter anderem sind sie für die DGNB im Ausschuss Lebenszyklus und zirkuläres Bauen tätig. Erstmal als Einstiegsfrage, was verstehen Sie unter der Ressourcenwende?
Unter der Ressourcenwende verstehe ich, dass wir lernen müssen, mit den Ressourcen, die unser Planet uns bereithält, zu wirtschaften. Bei immer noch wachsender Bevölkerung auf diesem Planeten leben wir leider über die planetaren Grenzen hinaus. Gerade im Bauwesen haben wir da eine große Verantwortung, denn mehr als die Hälfte aller Ressourcenentnahmen weltweit gehen auf das Konto des Bausektors. Das heißt, da müssen wir die Bauwende bzw. die Ressourcenwende vorantreiben, um überhaupt in Zukunft noch bauen zu können.
Gibt es denn ein konkretes Ziel, wie bei der Klimawende, dass man eben sagt, das 2-Grad-Ziel ist das, was wir anpeilen oder vielleicht auch schon nicht mehr? Vorher war es das 1,5-Grad-Ziel. Wie sieht es bei der Ressourcenwende aus? Gibt es da auch so ganz konkrete Ziele?
Bei der Ressourcenwende kann das Ziel nur sein, dass wir die Strategie des Planeten verfolgen, nämlich das Wirtschaften in Kreisläufen. Man kann das, glaube ich, nicht messen in Kilo oder in Tonnen. Wir haben, soviel ich weiß, derzeit einen Ressourcenverbrauch im Bauwesen von 64 Gigatonnen pro Jahr. Das geht weit über das hinaus, was der Planet selber erneuern kann. Das zeigt ja auch der Earth Overshoot Day, dass wir im Moment eigentlich ja fast 2 Erden verbrauchen, wenn wir so weitermachen. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Und man muss sich einfach bewusst machen, dass alles auf dieser Erde in zirkulären Funktionen passiert. Auch übergeordnet ist die Erde eingeordnet in ein zirkuläres System, nämlich in unser Sonnensystem. Und Energie haben wir auf der Erde genug. Also die Erde ist energetisch offen, aber ressourcentechnisch ist sie geschlossen. Unser Planet kennt zum Beispiel gar keine Abfälle. Alles in der Natur ist wieder Nährstoff für neue Pflanzen und neues Wachstum. Und im Prinzip müssen wir dieses System übertragen auf unser Wirtschaften, dass alles, was in der Technosphäre Abfall ist, wieder zu neuen Rohstoffen wird, um neue Produkte herzustellen.
Das heißt, der Mensch ist das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das den Pfad des Kreislaufs einfach mal verlassen hat. Durch die Industrialisierung und die Erfindung gewisser Materialien wie eben Kunststoff oder Beton.
Korrekt, im Prinzip kann man das so sagen. Alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten leben in diesen Kreisläufen. Nur der Mensch lebt nach dem Prinzip Take, Make, Waste. Und kümmert sich nicht darum, dass aus dem, was er mal hergestellt hat, mit Hilfe der Industrialisierung und dieser ganzen technischen Prozesse, eben wieder die Materialien sauber und sortenrein, darauf kommt es an, in den Kreislauf zurückgeführt werden können.
Sie persönlich haben sich ja schon sehr früh für das Thema interessiert. Sie haben schon bereits im Bachelor, als Sie studiert haben an der Münster School of Architecture, in einem ökologischen Baustoffhandel gearbeitet. Und im Master haben Sie eine Materialbibliothek für die Hochschule aufgebaut. Welche Idee stand hinter dieser Materialbibliothek?
Die Materialbibliothek war gedacht, um Studierenden ein ganzheitliches Materialverständnis zu vermitteln. Es ging uns also darum, dass Materialien, die ja für Architekten eben auch eine Ausdrucksstärke haben und natürlich für Ästhetik stehen, eben auch ausgewählt werden müssen unter ganz bestimmten Aspekten, über die wir gerade gesprochen haben, also Umweltbewusstsein, Ressourcenschutz und so weiter. Und so besteht jetzt diese Materialbibliothek aus einer Sammlung von Materialien, so dass man sie haptisch erleben kann, was für Architekten ganz wichtig ist, und eben aber auch aus einer Datenbank, die ganz viele Informationen über diese Materialien bereithält. Das sind Kennwerte, die man sowieso im Bauwesen braucht, wie beispielsweise eine Rohdichte, also was wiegt so ein Material zum Beispiel, aber auch Kennwerte wie zum Beispiel Festigkeiten, die wichtig sind zum Bauen und eben jetzt auch seit einiger Zeit schon, seitdem sie besteht, ökologische Kennwerte, wie zum Beispiel der CO2-Footprint, der mit der Herstellung dieses Materials verbunden ist oder eben auch Angaben zur Recyclingfähigkeit.
Das heißt, da waren Sie ja der Zeit auch voraus. Jetzt ist es ja, dass es alle interessiert, aber damals war das sicherlich auch noch ein Novum.
Die Materialbibliothek hat meine Doktormutter Annette Hillebrand 2009 initiiert. Seitdem haben wir da dann, oder danach haben wir 2 Jahre daran gearbeitet. 2011 wurde sie eröffnet und damals gab es schon erste Hinweise zum kreislaufgerechten Bauen. Ich glaube, der Lehrstuhl war da ganz vorne mit dabei. Und ich hatte dann ja auch das Glück, dass ich bei Annette Hillebrand promovieren durfte, in meiner Promotion den Urban Mining Index entwickelt habe, wo ich mich dann ganz intensiv eben mit den Themen des kreislaufgerechten Bauens befasst habe.
Ja, das haben Sie an der Bergischen Universität Wuppertal. Da sind Sie Annette Hillebrand hingefolgt und dort haben Sie dann promoviert. Und dieses Planungstool, was Sie gerade erwähnt haben, der Urban Mining Index, für den haben Sie im Jahr 2021 auch die DGNB Sustainability Challenge in der Kategorie Forschung gewonnen. Und der hat so einen interessanten Titel oder Namen, ein Tool zur Entwicklung einer Systematik zur quantitativen Bewertung der Kreislaufkonsistenz von Baukonstruktionen in der Neubauplanung. Könnten Sie das erklären? Was ist das für ein Tool? Worum geht es und wie funktioniert das?
Ja, so eine Doktorarbeit hat manchmal einen etwas komplizierten Titel, weil man da so viel mit ausdrücken möchte. Und das war der Grund, warum ich es dann ganz einfach schlichtweg als Obertitel Urban Mining Index genannt habe. Im Prinzip geht es darum, dass wir die Stadt oder auch unsere gebaute Umwelt insgesamt als Rohstofflager betrachten, als urbane Mine. Daher kommt der Name. Also Urban Mining bedeutet ja die Bewirtschaftung der gebauten Umwelt als Rohstofflager.
Gab es diesen Begriff schon zu der Zeit? Der ist ja jetzt sehr weit verbreitet.
Ja, den Begriff Urban Mining gab es schon lange.
Also der Index daran, das ist das, womit Sie sich beschäftigt haben.
Richtig, genau. Der Index, den habe ich dann entwickelt, weil ich festgestellt habe, dass wir das zirkuläre Bauen, also die Nutzung der urbanen Mine und die Bewirtschaftung der urbanen Mine messbar machen müssen auf Bauteil- und auf Gebäudeebene. Das heißt, wenn wir wirklich genau wissen wollen, wie gut ist das denn jetzt in den Kreislauf rückführbar und welcher Aufwand steckt zum Beispiel hinter dem späteren Rückbau? Welchen Wert haben die Materialien? Weil das alles entscheidet natürlich darüber, ob ein Rückbau möglichst ressourcenschonend passiert. Dafür braucht es einfach neue Kennwerte und eine neue Berechnungsmethodik. Und deswegen habe ich diesen Urban Mining Index entwickelt.
Wer setzt den ein? Sie haben ihn ja selber mal eingesetzt, da würde ich gleich auch gerne wissen, wie Sie das gemacht haben. Aber jetzt erstmal, wie kann man den verwenden? Also der ist für Architekturbüros gedacht, habe ich das richtig verstanden? Oder für alle am Bauen Beteiligten?
Genau, der Urban Mining Index ist ein Planungstool für Architekten und Bauingenieure oder auch im Auftrag von Bauherren, um die Zirkularität von Gebäuden und Baukonstruktionen messbar zu machen. Ah ja. Denn wenn man misst und ein Ergebnis hat, sieht man auch, ist das Ergebnis jetzt gut oder schlecht. Und wenn man feststellt, es ist eigentlich nicht gut, dann ist das natürlich ein Anreiz zur Optimierung. Und so könnte man mit diesem Tool jetzt Variantenvergleiche machen, zum Beispiel von Wandaufbauten, von Deckenaufbauten und dann feststellen, welches ist die bessere Konstruktion. Und damit haben eben Planer und Bauherren ein Instrument in der Hand, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
Und wie haben Sie den Index selber eingesetzt?
Das erste Mal wurde der Urban Mining Index eingesetzt beim Modellprojekt Rathaus Korbach. Das ist ein Modellprojekt des Landes Hessen und natürlich initiiert von der Stadt Korbach, die dieses Rathaus gebaut hat. Und da war das Besondere, dass der Vorgängerbau aus den 70er Jahren zurückgebaut wurde, aus diversen Gründen. Das kann man heutzutage hinterfragen, aber ich glaube, an dem Ort, an der Stelle war es berechtigt und auch notwendig. Und die Idee war, diesen Anbau aus den 70er Jahren sozusagen zu verwerten für den Neubau. Das heißt, die mineralischen Abbruchbaustoffe aus dem Bestandsgebäude aufbereiten und sie gleich wieder in ressourcenschonendem Beton, sogenanntem Erdbeton, für den Neubau des Rathauses wieder einzusetzen. So, diese Idee, die Initialzündung, kam von der Stadt Korbach. Und wir haben das gerne aufgegriffen und haben gesagt, wenn wir das jetzt schon so tun und dafür ein Konzept entwickeln, dann wollen wir aber auch das neue Rathaus so planen und bauen, dass es wiederum als Rohstofflager für nachfolgende Generationen dienen kann. Und diesen ganzen Prozess, sowohl die Nutzung des Bestandsbaus als auch das Bauen für die Zukunft, haben wir mit dem Urban Mining Index bewertet und optimiert. Das heißt, wir haben für jedes Bauteil eine Konstruktion gehabt. Das war die zugrunde gelegte Planung des Architektenteams. Und wir haben dann die Bauteilaufbauten optimiert. Natürlich haben wir die Anteile an Rezyklat aus dem Altbau mit eingerechnet und haben aber dann gesagt, wir müssen auf Verklebungen verzichten, wir müssen auf Verbundstoffe verzichten, auf nicht erneuerbare Primärmaterialien, also zum Beispiel eine Dämmung aus Kunstschäumen, entsteht aus einem fossilen Rohstoff. Das wird am Ende in der Regel nur noch verbrannt und ist damit verloren. Auf solche Prozesse sollte man eben verzichten und stattdessen Dämmungen verwenden, die im Kreislauf geführt werden können. So haben wir zum Beispiel unterhalb der Bodenplatte einen Schaumglas-Schotter ausgeführt, der als Dämmstoff dient und gleichzeitig kapillarbrechend ist. Das war wiederum wichtig, weil nämlich die Bodenplatte aus einem wasserundurchlässigen Beton hergestellt wurde, denn wir wollten auf Abklebungen verzichten. Also Sie sehen, da kommt vieles zusammen und man muss im Prinzip jedes Detail eines Bauwerks neu entwickeln.
Das gibt's auch noch, ne? Das ist aktiv und man kann es auch beziehen.
Das wird eingesetzt von uns natürlich in der Beratung. Ich habe ein Beratungsbüro für nachhaltiges und zirkuläres Bauen.
Genau, C5, ne, was ich eben erwähnt habe.
Wir setzen das selbst ein.
Ja, genau, das wäre eben meine nächste Frage gewesen. Dann können wir ja direkt mal darüber sprechen. Sie setzen den Urban Mining Index in der Beratung ein. Meine Frage wäre erstmal, wen beraten Sie und wie sieht die Beratung aus?
Unsere Kunden sind in erster Linie Bauherren, aber auch andere Architekten, denen das zirkuläre Bauen noch nicht so geläufig ist. Ich glaube, das ist jetzt eine Übergangszeit, bis alle Kolleginnen das gelernt haben, wie man kreislaufgerecht konstruiert. Und solange unterstützen wir halt auch andere PlanerInnen beim kreislaufgerechten Bauen. Das heißt, wir gehen mit denen die Konstruktion genau durch und machen Optimierungsvorschläge. Da werden wir häufig von den Bauherrinnen beauftragt, aber auch andere Kollegen eben fragen uns direkt an und bitten um Unterstützung. Auch die Bauindustrie inzwischen und ausführende Unternehmen fragen unsere Beratungstätigkeiten an und wollen sich auch in der Richtung eben weiterbilden.
Das ist ja noch eine freiwillige Angelegenheit. Ich meine, viele bauen ja jetzt noch ganz konventionell weiter. Wie groß ist denn so das Interesse oder das Verständnis dafür, dass es eigentlich gang und gäbe und Usus sein sollte, kreislaufgerecht zu planen und zu bauen?
Es nimmt gerade stark zu. Ich glaube, das ist auch bedingt durch die politischen Ereignisse, durch die Kriege, durch die Corona-Zeit, die uns gezeigt haben, dass eben Materialien endlich sind. Sie waren plötzlich nicht mehr zu kriegen, weil Geschäftsbeziehungen verloren gegangen sind oder auch eben nichts mehr hergestellt werden konnte in der Corona-Zeit. Und das hat ein schärferes Bewusstsein für die Endlichkeit dieser Ressourcen auf dem Planeten bewirkt und hat uns gezeigt auch, dass wir unabhängiger werden müssen innerhalb unserer Wirtschaft. Also Deutschland lebt von so vielen Rohstoffimporten, die teilweise aus Ländern kommen, die eben mit politischen Instabilitäten verbunden sind. Und davon müssen wir unabhängig werden. Und das zirkuläre Wirtschaften ist ein wunderbarer Weg dazu, weil es eben nicht nur Ressourcen schont, sondern auch die Unabhängigkeit eben garantiert.
Ja, es ist ja auch viel da. Also Urban Mining ist ja auch entstanden dadurch, dass man gesagt hat, es ist so viel Material da, man muss es eigentlich nur bergen, ne? Wie bei einer Goldgrube.
Allein in Deutschland haben wir ein anthropogenes Lager von 28 Milliarden Tonnen. Davon sind ungefähr 15 Milliarden in Gebäuden. Der Rest ist Infrastruktur, Brücken, Straßen und so weiter. Also ein gigantisches Rohstofflager, was wir einfach nur besser bewirtschaften müssten. Dann bräuchten wir nicht immer tiefer in der Erde buddeln oder die Materialien von immer weiter weg herholen.
Das Bewirtschaften, das ist ja von vielen noch als kompliziert empfunden. Also, dass es eben doch teurer ist, als das fertige Material maßgeschneidert zu kaufen. Das ist schon ein Hinderungsgrund für die Kreislauffähigkeit, oder?
Es gibt vielfältige Hürden. Das eine ist der Preis. Und da sage ich, es liegt eigentlich eher daran, dass der Preis für neues Material, also Primärmaterial, zu günstig ist, weil die ganzen Umweltwirkungen, die Verknappung von Rohstoffen in diesem Preis eben noch nicht einkalkuliert ist. Auch die Umweltverschmutzung, CO2-Preis und so weiter müssten wir eigentlich längst viel ehrlicher in Baumaterialien einpreisen. Das wäre ein Weg. Es gibt aber noch weitere Hürden, nämlich zum Beispiel rechtliche. Die ganze Normung, die wir in Deutschland haben, sieht das zirkuläre Bauen noch nicht vor. Es hat sich gerade ein Kreis gebildet für die Entwicklung von Normen in der Circular Economy. Wir müssen aber auch ganz viele andere Normen im Prinzip korrigieren, weil dort das zirkuläre Bauen nicht vorgesehen ist. Also viele Produkte aus Metallen müssen aus Primärmaterial hergestellt werden, obwohl Metalle mit das Material ist, was man am besten recyceln kann. Und das ist falsch, dass es in den Normen immer noch so drinsteht, dass es aus Primärmaterial gemacht werden muss.
Oder auch, dass gewisse Bauteile neue Zulassungen brauchen, wenn sie schon gebraucht waren. Klar, aus Sicherheitsgründen, aber hier und da ist es wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben an mancher Stelle. Also so habe ich das schon mal rausgehört. Auch bei anderen, die gern kreislauffähig bauen möchten und dann eben da an Grenzen stoßen.
Da sprechen Sie das Thema Wiederverwendung an.
Ja, genau, ja.
Richtig, und da ist es tatsächlich so, wenn ein Bauteil ausgebaut wird aus einem Gebäude und woanders wieder eingebaut wird, verliert es mit dem Ausbau die Zulassung. Das heißt, ein Architekt oder eine Architektin ist immer mit in der Haftung, wenn solche Materialien wieder eingesetzt werden. Wenn man das jetzt begutachten lässt, dann wird es sehr teuer, weil der Gutachter teurer ist als das Material. Ein anderer Weg wäre, das zu versichern. Also wenn es nicht eine neue Zulassung bekommen kann, man könnte natürlich auch einen neuen Zulassungsvorgang starten, was auch wahnsinnig teuer ist. Man könnte aber auch zum Beispiel Versicherungen abschließen für gebrauchte Materialien. Die Firma Concula aus Berlin und Stuttgart ist da sehr weit. Die haben ja die Wiederverwendung von Baumaterial aus Rückbauten professionalisiert und gehen gerade den Weg der Versicherung für gebrauchte Bauteile. Aber ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen den Bauteilen, welche man versichern muss und welche nicht. Wir haben ein Projekt zum Beispiel in Kiel, das sind die Fakultätenblöcke, wo wir über 200 Kubikmeter Kalksandsteine zurückgebaut haben, sodass wir die Steine jetzt direkt wieder einsetzen können, also ohne sie zu zerbrechen. Normalerweise werden solche Materialien gebrochen und werden nachrangig verwertet im Straßenbau. Und damit geht natürlich auch sämtliche Herstellungsenergie verloren, die mal da hineingegangen ist. Und deswegen wollten wir die Steine im Ganzen wiederverwenden. Und da haben wir einfach in bestimmten Chargen Prüfungen gemacht im Baustofflabor, Druckprüfungen, haben die Rohdichte bemessen, sodass wir sie zumindest für nicht tragende Wände auch wieder einsetzen konnten.
Also das muss man aber trotzdem noch mal prüfen, auch bei Steinen.
Das sollte man tun. Das haben wir im Rückbauversuch getestet und haben probeweise diese Prüfung gemacht. Jetzt in der Ausführung gehen wir so vor, dass wir die Steine wiegen vor Ort. Und dann können wir daraus rückschließen, ob alle Steine in diesen 200 Kubikmetern eben diese Rohdichte aufweisen, die wir beim Rückbauversuch auch gemessen haben.
Das heißt, also das ist schon mehr Aufwand, aber der ist anscheinend überschaubar.
Korrekt, also manche Dinge kann man auch einfach selber prüfen, in Augenschein nehmen und ganz einfache Dinge wie zum Beispiel Rohdichten selber messen.
Okay, aber ein Bauherr kann das natürlich nicht machen, aber Sie machen das als Beratungsbüro auch.
Richtig, genau.
Das ist ja eine gute Lösung, wenn man jetzt Stellen hat, an denen man auch prüfen lassen kann und das alles nicht horrende Summen dann kostet, denn das ist ja oft das Argument, dass man es nicht machen will. Arbeiten Sie auch mit Concula zusammen?
Also Concula und C5 kennen sich gut und wir unterstützen uns gegenseitig und wir führen ähnliche Dinge aus. Concula konzentriert sich hauptsächlich auf den Rückbau und wir konzentrieren uns meistens auf die Neubau- oder Sanierungsplanung für die Zukunft.
Mhm. Und dabei also der nächste Schritt.
Genau, dabei setzen wir natürlich gerne gebrauchte Materialien ein. Insofern brauchen wir unbedingt solche Partner wie Concula.
Ja, und Madasta? Ist ja ein bisschen anders aufgestellt, aber gibt es da auch eine Zusammenarbeit?
Eigentlich arbeiten so in der Circular Economy viele Akteure, die da gerade aktiv sind, sehr eng zusammen. Ich glaube, das brauchen wir unbedingt und man unterstützt sich gegenseitig, weil man erkannt hat, dass früher das Gegeneinander nicht länger funktioniert. Und jeder ist so ein bisschen, hat sein Spezialthema da gefunden. Insofern ist das, glaube ich, eine fruchtbare Zusammenarbeit. Und Madasta ist eine tolle Erfindung, weil die dazu beitragen, dass wir in Zukunft wissen, wo unsere Ressourcen sind. Also in Madasta werden ja Gebäude kartiert mit den darin verbauten Materialien. Also der Name Madaster kommt ja von dem deutschen Kataster, wo wir jetzt schon Gebäude registriert haben. Aber wir wissen ja im Kataster nicht, was es dort verbaut. Und die Lücke wird jetzt von Madaster geschlossen, sodass wir Gebäuderessourcenpässe erstellen. Das kann man übrigens zum Beispiel auch in Zukunft machen mit der Software für den Urban Mining Index.
Wollte ich gerade sagen, ne? Das liegt ja sehr nah, ne? Dass es auch damit geht.
Genau. Und mit den Gebäuderessourcenpässen könnte man dann diese bei Madaster registrieren lassen. Und dann gibt es sozusagen eine Karte in Deutschland oder in Zukunft ganz Europa oder irgendwann vielleicht weltweit, wo Materialien in Gebäuden verbaut sind. Und dann kann man damit viel besser planen.
Gibt es da irgendwelche Bedenken wegen Datenschutz? Wenn jemand seine goldenen Wände dann nicht da aufgeführt sehen will.
Der Datenschutz wird natürlich gewahrt. Soviel ich weiß, ist das so, dass man als Bauherr zustimmen muss bei Madaster, wenn das öffentlich gemacht wird. Das machen sicherlich nicht alle Bauherrinnen, sondern man kann auch natürlich das so einrichten, dass man selbst als Eigentümer darauf zugreifen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel für große Bauherren, Eigentümer wie Liegenschaftsämter oder die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die hat ja Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Immobilien. Für die kann sowas natürlich besonders interessant sein.
Interessant wird es ja, wenn abgebaut wird dann, oder?
In dem Moment kommt es zum Tragen. Wenn wir dann beim Rückbau schon wissen, was dort verbaut ist, dann kann man mit diesen Materialien viel leichter kalkulieren. Das ist eine unheimliche Erleichterung für Rückbauunternehmen, wenn sie nicht die Bestandsaufnahme sehr mühsam machen würden wie bisher, sondern wenn es schon einen Gebäuderessourcenpass gibt, wo genau draus hervorgeht, was dort verbaut ist und auch wie es verbaut ist. Mhm. Also ist das Material demontabel oder wird es zum Beispiel beim Rückbau zerstört? Auch das sollte aus Gebäuderessourcenpässen hervorgehen, wie es die Art der Verbindungstechniken.
Und ein Anreiz für die Bauherren ist vielleicht auch, dass sie sehen, was für einen Wert sie da noch haben. Also weil das kann man ja auch wieder monetarisieren, was man dort an Materialien hat.
Im Prinzip ist es wie bei einer Börse. Man hat einen Preis. Wie viel ist gerade gebrochener Beton? Wie viel ist der Stahlwert, der drin steckt? Wie viel sind die Hölzer wert als Material, was wiederverwendbar ist? Und dann kann man sozusagen den Materialwert eines Hauses tagesaktuell abfragen.
Dann wird es wahrscheinlich ans Laufen kommen, wenn Leute anfangen zu handeln und Geld damit zu verdienen. Ja, ich wollte noch zu Ihrer Lehre kommen, weil Sie waren von 2021 bis 2023 als Honorarprofessorin für zirkuläres Bauen an der Bergischen Universität Wuppertal und sind seit dem letzten Wintersemester Professorin an der Fachhochschule Münster für das Lehr- und Forschungsgebiet Circular Construction. Wie sieht Ihre Lehre aus?
Ja, das ist ganz interessant, denn tatsächlich wird es mehr und mehr zur Normalität. Als ich von der Universität Wuppertal gewechselt bin nach Münster, hatte ich ja diese spezielle Professur zirkuläres Bauen. Und natürlich machen die Studierenden bei mir Kurse, wo speziell auf dieses Thema eingegangen wird. Das heißt, wenn wir eine Planung machen und die Baukonstruktion studieren, dann sind die Konstruktionen meistens aus entweder gebrauchtem Material, aus Sekundärmaterial und natürlich müssen die Studierenden Konstruktionen entwickeln, die speziell gefügt sind, sodass man sie leicht wieder demontieren kann. Also Schraub- und Steckverbindungen zum Beispiel gegenüber geklebten Materialien. Als ich angefangen habe im Herbst letzten Jahres, fingen mit mir mehrere Kolleginnen auch neu an. Und ich war sehr überrascht, weil die gleichen Themen adressiert haben. Das hat mich sehr gefreut, weil ich merke, dass das zirkuläre Bauen zumindest dann an den Hochschulen so langsam zur Normalität übergeht. Mhm. Und das ist genau das, was wir anstreben sollten.
Es gibt ja einige, die sagen, ja, das ist zwar alles gut und schön, aber natürlich ist der Entwurf und die Gestaltung das Wichtigste nach wie vor. Also gab es da jemals eine Konkurrenz zwischen den beiden Themen?
Ich glaube, der Prozess läuft ganz anders ab. Bisher war es so, dass wir einen Bedarf hatten, der wird Studierenden zum Beispiel vorgegeben oder auch Architekten in der Planung wird er vom Bauherrn vorgegeben. So anhand dieses Bedarfs erstellen wir einen Entwurf, also auf Basis des Raumprogramms. Dann kreieren wir eine Konstruktion, wo natürlich auch die Ästhetik eine Rolle spielt, weil Architektur ist Materialwerdung, sagt Annette Hillebrand immer. Und dann, wenn wir die Konstruktion entworfen haben, gucken wir, woher kriegen wir die Materialien dafür? Und das ist, glaube ich, in Zukunft ein falsches Vorgehen. Denn wenn man wirklich zirkulär plant, dann sollte man den Prozess genau andersherum gehen. Wenn man zum Beispiel mit gebrauchten Materialien arbeitet, dann ist die Konstruktion und der Entwurf davon abhängig. Das heißt, man baut mit dem, was da ist. Und mit Umkehren des Planungsprozesses meine ich, ich gehe von dem aus, was ich habe. Daraus bin ich schon möglicherweise unter Umständen etwas festgelegt, was die Konstruktion angeht. Und aufgrund dieser festgelegten Konstruktion entsteht dann auch der Entwurf. Und das wiederum wird wahrscheinlich eine neue, ganz andere Ästhetik bedingen. Das heißt aber nicht, dass Architektur deshalb nicht schön ist, sondern es ist gerade jetzt die Kunst von Architektinnen, aus dem Gebrauchten kreativ zu schöpfen und wieder etwas Schönes entstehen zu lassen.
Ja, unbedingt. Ich habe in der Brand 1 vor einigen Monaten gelesen, da hat jemand eben in einem Artikel geschrieben, dass die Architektur in Zukunft langweiliger wird. Das fand ich ja ganz entsetzlich, dass es so behauptet wurde einfach, auch noch in so einer fachfremden Zeitschrift, weil ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, das kann ich mir auch vorstellen.
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil wenn Sie mal so durch unsere Siedlungen fahren, dann sehen wir doch ganz langweilige Gebäude auch, die aus immer den gleichen Baumaterialien hergestellt wird. Oder wenn Sie an die Städte weltweit denken, dass die Innenstadt beispielsweise in Shanghai genauso aussieht wie irgendeine Metropole in Europa, in den USA, das ist doch langweilig. Und das war früher ganz anders. Das heißt, auch natürlich das Bauen mit regionalen Materialien spielt eine große Rolle. Und das führt dazu, dass wir vielleicht wieder mehr individuelle Innenstädte auch bekommen. Und auch das Bauen mit gebrauchten Materialien erfordert so viel Kreativität, dass daraus eine ganz eigene Ästhetik entstehen wird, die garantiert nicht langweilig ist, sondern eher bestimmt sehr spannend.
Ja, der Carsten Viviora, Präsident des BDIA, der war hier auch im Podcast zu Gast vor 2-3 Wochen und der hat gesagt, InnenarchitektInnen sind die Meister der Collage. Es geht jetzt darum, eben neu und alt zu kollagieren. Also das finde ich ein ganz schönes Bild, weil das eben auch zeigt, was für ein wirklich kreativer Prozess das auch ist. Das heißt, welches Wissen sollten ArchitektInnen heute unbedingt mit auf den Weg bekommen in der Lehre? Genau das, was Sie gerade gesagt haben, damit ist die Frage ja eigentlich schon beantwortet, ne? Dass sie lernen, mit dem zu bauen, was da ist. Und nicht etwas zu kreieren und dann das Material wird dementsprechend angefertigt.
Ganz genau. Und das erfordert natürlich ein anderes Vorgehen in der Lehre auch. Also meine Kurse beginnen anders. Vielleicht ganz lustig zu hören, wir waren letzte Woche zum Beispiel auf dem Recyclinghof der Abfallwirtschaftsbetriebe in Münster mit einem Kurs und haben dort Altholz eingesammelt. Das Altholz liegt jetzt in der Werkstatt und die Studierenden haben die Aufgabe, aus diesem Altholz einen Fachwerkträger herzustellen, um überhaupt mal wieder auch anzufassen, mit den Händen was zu tun und die Besonderheiten kennenzulernen, die mit diesem Prozess auch verbunden sind. Weil das muss uns als Architekt auch bewusst sein, dass die Ausführung all dessen, was wir mit gebrauchten Materialien planen, hinterher auch anders sein wird als der herkömmliche lineare Prozess.
Also richtig Hands-on-Studium.
Ganz genau.
Es ist so, am ersten Festivaltag vom Klimafestival wird die Fachjury den Heinz Architektur Award 2024 verleihen und die besten fertiggestellten Projekte auszeichnen. Außerdem halten die Jurymitglieder Impulsvorträge und Sie sind ein Teil der Jury. Worauf lag der Fokus des Preises in diesem Jahr?
Der Fokus lag sicherlich auf nachhaltigen Projekten. Natürlich spielt im Moment die Circular Economy eine große Rolle, weil sie ein Beitrag ist eben zum Klima- und Ressourcenschutz. Und das konnte man auch an einigen Einreichungen eben erkennen, dass PlanerInnen sich darum schon Gedanken machen und dass man das in den Ergebnissen der eingereichten Projekte eben auch sieht.
Und hat Sie etwas überrascht bei den Einreichungen?
Also positiv hat mich überrascht, dass viele Einreichungen da waren mit dem Weiterbauen des Bestands. Also sehr viele PlanerInnen setzen sich im Moment auseinander, wie wir denn das, was schon da ist, im Ganzen wiederverwenden oder weiterverwenden können. Und so hatten wir sehr viele Projekte dabei, die sehr gelungen auch den Bestand weitergebaut haben, ergänzt haben, aufgestockt haben oder eben auch umgebaut haben. Das waren ganz besonders schöne Projekte. Und es gab tatsächlich auch ein Projekt, was neu, aber aus gebrauchten Materialien entstanden ist.
Oh, super. Ja, da darf man jetzt gespannt sein. Was erwarten Sie vom Klimafestival an sich?
Einen großen Impuls natürlich in die Bauwirtschaft. Ich wünsche dem Klimafestival ganz viele Zuhörer und Menschen, die daran teilnehmen, die sich einbringen in die Diskussion, weil das immer eine Gelegenheit ist, selber Anregungen mitzunehmen, auch anderen Wissen weiterzugeben. Und deswegen fahre ich da sehr gerne hin.
Ja, ich danke Ihnen vielmals für das Interview, Anja Rosen.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und das war's für heute. Am 21. und 22. November findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Den Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Und für euch alle, die ihr den Architekturfunk hört, gibt es exklusiv einen Gutscheincode für die kostenlose Teilnahme am kompletten Festival. Gebt beim Ticketkauf einfach den Code AF2024 ein und sichert euch ein kostenloses Ticket. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Architekturfunk. Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kuhnekatt. Moderation, Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kuhnekatt. Berlin 2024.